InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zum InfektioPod, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder auch mit Gästen über Krankheiten und Forschungen aus der Infektiologie sprechen. Wir sind ja alle drei klinisch tätige InfektiologInnen aus Hamburg. Und wir, das sind Annette Hennigs.
Hallo, guten Abend.
Und Elena Terhalle.
Hallo.
Und auch ich, Till Koch. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns immer gerne an info@infektiopod oder an @infektiopod in den sozialen Netzwerken wie Blue Sky zum Beispiel. Und falls ihr uns besonders unterstützen wollt, lasst uns doch auch gerne noch eine Bewertung bei Spotify, Apple Music oder so da. Das hilft uns immer sehr. Heute ist Montag, der 13.01.2025 und heute haben wir eine Folge über das Zytomegalie-Virus bei Immunsuppression. Also es geht um CMV und wir haben einen echten Experten. Wir haben nämlich Luca Cicin-Schein vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig da. Wir freuen uns, dass du da bist, Luca. Hi, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor.
Guten Abend, es freut mich auch da zu sein. Ich bin ein Virologe. Ich komme aus Kroatien ursprünglich, wo ich Medizin studiert habe. Kurz danach habe ich Kroatien verlassen. Ich arbeitete für eine Weile am Max-von-Pettenkofen-Institut in München, verließ dann Deutschland nach Amerika, habe dort gearbeitet an einem Forschungszentrum und wurde in 2009 zum Helmholtz-Zentrum rekrutiert, erst als Nachwuchsgruppenleiter. Dann wurde ich ein Erwachsener-Gruppenleiter und schließlich jetzt bin ich ein Abteilungsleiter geworden. Also die ganze Zeit habe ich in der Forschung gearbeitet, obwohl ich ursprünglich aus der Medizin stamme. Das ist auch in Ordnung so. Ich glaube, man kann in der Forschung ganz viel was Neues entdecken, Neues bewirken. Besonders wenn man sich befasst mit Fragen, die sind irgendwo am Rande von unserem Wissen. Und Zytomegalovirus ist genauso ein Keim. Bei Zytomegalovirus gibt es noch immer keinen Impfstoff. Es gibt noch immer auch begrenzte Möglichkeiten, Menschen zu helfen, die an sowas erkranken. Und ist etwas, was mich nach wie vor noch immer begeistert. Ich leite die Abteilung für virale Immunologie. Das finde ich auch ziemlich interessant, weil wenn man von Viren spricht, dann sind das die Pathogene, die haben eine super intime Zusammensetzung mit dem Wirt. Und ein Virus kann sich kaum bewegen, ohne den Immunsystem anzuregen. Für ein Virus ist es super wichtig, dieses Immunsystem irgendwie zu erkennen, sich davon auszuweichen, sich zu verstecken und somit für die Wissenschaftler, die möchten ein Virus verstehen, das geht kaum, ohne dass man das Virus versteht, auch in Zusammensetzung mit dem Immunsystem, den diesen Virus erkennt und dann bekämpft.
Super spannend. Und darf ich nochmal fragen, wie bist du jetzt auf CMV im Speziellen gekommen? War das, ich finde das ja immer, manchmal ist das ja so Zufall, dass man dann so an einem hängen bleibt, oder war das was dich schon immer so fasziniert hat als Virus?
Also ich würde jedem, der in die Wissenschaft einsteigt, empfehlen, nicht wirklich so den eigenen Traum zu folgen, sondern eher pragmatisch zu schauen, was ist die Spitzenwissenschaft, das in dem eigenen Umfeld betrieben wird. Und dann in der Forschung auch seinen Weg zu suchen. Tatsächlich war das so, dass als ich an der Universität Rijeka in Kroatien promovierte, fand ich Anschluss an einem Labor, der richtig Weltklasse-Forschung auch an dieser kleinen Universität betrieben hat. Das war dann später mein Doktorvater. Und Stipan Jonic ist heutzutage in Kroatien eine sehr bekannte Größe. Er ist einer der wenigen Wissenschaftler, das in Kroatien ein Advanced ERC-Grant nach Kroatien eingeholt haben. Hat eine super lange Liste von Publikationen und ist auch international sehr, sehr wohl bekannt. Und ist auch jemand, der hat ganz viele Leute auf den Weg gebracht. Der hat auch nicht nur mich, sondern ganz viele andere Leute unterstützt als Doktoranden, die später Karriere gemacht haben. Ich werde nur kurz erwähnen, Bojan Polic, ein anderer Kollege aus derselben Universität. Ich erwähne ihn, weil er ist derzeit der Präsident der Europäischen Föderation von Immunologischen Gesellschaften, also der EFIS-Präsident. Und das ist genauso ein ehemaliger Doktorand von meinem Doktorvater. Also da hatte ich Glück, dass ich könnte bei diesem Mensch anfangen. Mhm. Und sein Thema war Zytomegalovirus. Das war schon cool. Von Anfang an.
Ich glaube, es ist auch wirklich ein super Virus, unter anderem, weil es auch ein bisschen praktisch ist, im Labor damit zu arbeiten, weil man nicht so super viele Vorsichtsmaßnahmen walten lassen muss, wie wenn man jetzt vielleicht mit Influenza oder sogar mit so Ebola-Viren oder so arbeitet. Ne?
Ja, das ist aber unterschiedlich, weil ich würde schon sagen, mit einem Zytomegalovirus muss man die Vorkehrungen treffen, die ein S2-Labor anfordert. Mhm. Es ist nicht so ganz ohne. Mhm. Besonders ist es wichtig, wenn man Mitarbeiterinnen hat, die sind in einem Alter, wo sie Kinder kriegen können. Mhm. Das Letzte, was wir brauchen, ist eine Frau, die in der Schwangerschaft sich ansteckt. Ja. Auf der anderen Seite aber, es gibt auch Zytomegalovirus-Varianten, die sind S1, die sind sehr, sehr ungefährlich. Besonders diese Zytomegaloviren, die andere Spezies infizieren, so zum Beispiel Maus-Zytomegaloviren, die sind in Deutschland als S1 bekannt. Und man kann mit denen dann auch sehr komfortabel arbeiten, ohne große Sorgen, dass man davon irgendwie betroffen wird.
Okay, ich würde sagen, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück und sprechen vielleicht überhaupt mal, wir haben jetzt das CMV jetzt schon viel erwähnt, das Virus. Was ist das denn überhaupt genau für ein Virus und was ist so besonders darum? Warum sprechen wir heute darüber?
Ja, ich sage gerne, das Zytomegalovirus ist das wichtigste Virus, von dem die Menschen nichts wissen. Weil es ist ein Virus, der hat eine enorme klinische Bedeutung und ist ein ungelöstes Problem klinisch. Aber die meisten Menschen, wenn ich rede so mit Menschen aus meinem nicht professionellen Umfeld, meine Nachbarn und Freunde, die haben davon niemals was gehört. Mhm. Und wahrscheinlich sind die Gründe dafür vielfältig. Zytomegalovirus ist heutzutage die häufigste Ursache an kongenitalen Infektionen und an infektionsverursachten Malformationen. Es ist eigentlich die zweithäufigste Ursache von Kinderschaden nach Down-Syndrom. Mhm. Und das ist überhaupt nicht unerheblich. Und es ist verrückt, weil die meisten Menschen wissen von Röteln als ein Virus, der Kinderschaden verursacht. Aber Röteln sind gar kein Problem mehr, weil wir haben einen Impfstoff, der sehr gut gegen Röteln funktioniert. Und ich kenne keinen Arzt, der in den letzten 20, 30 Jahren einen Fall von kongenitalen Röteln jemals begegnet hat. Aber Zytomegalovirus kommt immer wieder und ist irgendwie nicht wirklich auf dem Schirm. Sei es nicht, man ist ein Kinderarzt oder man ist irgendwie in der Organtransplantation unterwegs und dann weiß man, Zytomegalovirus ist auch eine Ursache von Komplikationen nach einem Organtransplantat oder nach Knochenmarktransplantationen. Das sind auch grundsätzlich diese Fälle, wo Zytomegalovirus Probleme verursacht, klinisch gesehen. Auf der biologischen Seite kann man noch ergänzen, das Zytomegalovirus gehört der Gattung von Herpesviren. Und das bedeutet gleich, dass das ein Virus ist, der durch seine Fähigkeit in der Latenz im Körper ein Leben lang zu verweilen in der Lage ist. Was bedeutet Latenz? Es ist grundsätzlich, dass der Virus bleibt im Körper fürs Leben, ohne dass er sich vermehrt, ohne dass er irgendwie Schaden ausrichtet. Man kann gar nicht erkennen, dass ein Mensch mit so einem Virus infiziert ist, sei es nicht, man macht aufwendige PCR-Diagnostik, um sowas zu finden. Aber vor allem das Problem ist, dass aus der Latenz das Virus wieder reaktivieren kann, falls ein Mensch irgendwie immunabgeschwächt wird. Und dann bei der Vermehrung, bei der Reaktivierung und dann der nachfolgenden Vermehrung aus der Latenz, kann das zu echten Krankheitserscheinungen kommen. Und bei Zytomegalovirus und bei den immunabgeschwächten Patienten, die davon betroffen sind, kann das auch lebensbedrohlich sein.
Und weißt du da ungefähre Zahlen, wie hoch die Seroprävalenz ist? Also wie viel quasi infiziert sind dauerhaft mit dem Virus?
Das ist eine super Frage und ist auch super interessant, wie das sich aufstellt. Die Prävalenz ist unterschiedlich, je nach der geografischen Region und auch nach den sozioökonomischen Faktoren von einer Bevölkerungsgruppe. Grundsätzlich, Zytomegalovirus ist häufiger unterwegs in Entwicklungsländern und ist häufiger unterwegs bei Menschen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status. Und entsprechend ist es seltener in den entwickelten Ländern und bei Menschen, die höher in der sozioökonomischen Skala sind. Und auch bei diesen Menschen sind diese Prävalenzen noch immer ziemlich häufig. Also Deutschland ist ein Land, der hat eine sehr bekannte, sehr niedrige Rate an CMV-Latenz. Und in Deutschland sind diese Prozente irgendwo zwischen 30% und 50%, je nach Altersgruppe. Bei den jungen Menschen ist es so um die 30%, bei den Älteren, bei Senioren wird es schon so um die 50% oder ein bisschen höher sein. Aber wenn man sich anschaut, die Entwicklungsländer, sowas wie die Länder in Afrika, südlicher von Sahara oder in Indien oder in Südamerika, dann reden wir Prozenten, die weit über 90% sind. Da ist fast jeder mit CMV latent infiziert.
Und die Erklärung dafür liegt wahrscheinlich auch ein bisschen im Übertragungsweg begründet, oder?
Das ist sehr gut möglich. Das Verrückte ist, dass wir wissen sehr wenig über diese Übertragungswege. Es ist noch nicht wirklich so ganz klar, wie und wann sich die Kinder damit anstecken. Wir wissen wohl, dass in vielen Ländern diese Infektion schon im Kinderalter passiert, irgendwo so zu den Zeiten, wo die Kinder in den Kindergarten kommen. Manche von uns vermuten, dass diese sehr niedrige Prävalenz in Deutschland soziale Hintergründe, weil besonders so nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Kinder in Deutschland selten im Kindergarten unterbracht. Das war zu den Zeiten, besonders in der Bundesrepublik, dass man die Kinder bis zur Einschulung zu Hause gehalten hat. Und dass die Frauen zu Hause waren als Hausfrauen und erziehende Mütter. In der DDR war es anders und in der DDR waren auch die Prozente etwa höher. Also es hat nichts damit zu tun, dass man deutsch irgendwie genetisch ist oder sowas. Nein, in keinem Fall. Es hatte eh was zu tun, wie sich die Leute unter sich begegnen. Und es sieht so aus, dass die Kinder, die in die Krippe kommen, die dann auch alles sich in den Mund reinstecken, um die Welt zu erkennen, dann auch das CMV sehr gut kennenlernen. Man muss auch richtig vorsichtig sein, weil das sind alle so Annahmen mit relativ wenig Datenlage, um das zu unterstützen.
Das ist witzig, weil ich hatte immer so einen Eindruck, Deutschland ist total hoch durchseucht mit CMV, so in meinen, also so, was ich immer so im Kopf hatte, aber das stimmt, ich hab das irgendwie letztens auch nochmal nachgelesen, dass das wirklich doch erstaunlich niedrig ist. Also 50% finde ich jetzt gerade so für schwangere Frauen ist das ja schon eine bedrohliche Situation, weil man das natürlich auch nicht so richtig vermeiden kann, die Exposition, ne? Und man muss aber sagen, Kinder, die sich infizieren, werden ja in der Regel jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig krank, ne? Also die krank werden, sind tatsächlich dann so die kongenitalen Übertragungen oder die Immunsupprimierten, ne?
Ja, also ich würde sagen, da landen ganz wenig Kinder im Krankenhaus. Ja. Deswegen, aber ich würde auch das so mal sagen, da landen auch ganz wenig Kinder wegen Influenza im Krankenhaus, wenn man sich anschaut, wie viele Kinder krank werden. Ja. Und ich würde eh so das behaupten, dass die Symptome bei Zytomegalovirus sind richtig unspezifisch. Mhm. Es gibt gar keine Symptome, die pathognomonisch sind. Pathognomonisch bedeutet, wenn durch den klinischen Symptom man gleich auch eine Diagnose erstellen kann. Es gibt keinen Aufschlag, der Zytomegalovirus spezifisch ist. Das ist völlig anders als wie bei Windpocken oder bei Rütteln. Da kann man wirklich gleich das Kind im Gesicht gucken und schon zu einem Beschluss kommen, was für eine Virusinfektion dieses armes Kind hat. Mhm. Bei Zytomegalovirus ist es so, dass, wenn man sich anschaut, irgendwelches Kind mit einem Fieber 37,8, man muss schon auf die Idee kommen, dass es von Zytomegalovirus, dass dieses Kind jetzt zu Hause bleiben muss. Mhm. Und ich glaube, das ist ein bisschen unterschätzt, was an der Pathologie stattfindet. Aber ich würde sagen, es ist am Ende auch nicht so wirklich das klinische Problem, weil am Ende irgendwann wird es den Kindern auch besser gehen und das ist nicht etwas, was erhebliche Folgen hat, bis auf den Punkt, dass natürlich der Virus im Körper latent verbleibt. Und das hat schon Schlussfolgerungen auf ein Infektionsgeschehen, falls jemand wesentlich später im Leben irgendwann mal ein Organtransplantat braucht.
Aber kann man dann sozusagen sagen, wenn es ein gesunder Mensch ist, der sich mit CMV infiziert und der in seinem Leben sozusagen nie stark immunsupprimiert ist, dass der eigentlich keinen Nachteil dadurch hat? Oder weiß man auch, dass der irgendwie Nachteil haben könnte?
Da sind die Meinungen ein bisschen gespalten. Und es ist alles richtig kompliziert. Wir mussten viel Zeit nehmen, um alles hier durchzugehen. Aber ich versuche mal meinen besten zwei Aspekte hier zu bringen. Das eine ist, dass hin und wieder, es gibt schon Menschen, die auch, wenn immunkompetent und alles scheint super zu sein, doch eine erhebliche Zytomegalovirus-Infektion erleben. Zum Beispiel, da sind die Menschen, die haben eine Symptomatik wie bei der pfeiferischen Drüsenfieber, aber die sind in der Serologie und in der PCR-Diagnostik negativ auf den Epstein-Barr-Virus. Und dann stellt sich heraus, oh, das war doch Zytomegalovirus. Und das kann schon dann über Wochen dauern und das ist jetzt nicht so unerheblich, was da passieren kann. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Zytomegalovirus führt zu einer super starken Immunantwort. Das ist etwas, was wir auch besonders sicher sehr viel erforscht haben. Und wir haben festgestellt, dass nach der Zytomegalovirus-Infektion das Immunsystem sehr anders aussieht als bei einem Menschen, der Zytomegalovirus negativ ist. Man hat wesentlich mehr an Gedächtnis-T-Lymphozyten, besonders die Effektor-T-Lymphozyten, die sind so sehr differenziert, die sich sehr viel vermehrt haben. Und man hat deswegen auch geahnt, dass gegebenenfalls das Nachfolgen haben kann, dass das Immunsystem dann nicht mehr sehr gut funktionieren kann. Nur das, genau das habe ich untersucht, noch zu den Zeiten in Amerika und dann habe ich damit angefangen, meine Forschung in Deutschland, um festzustellen, dass auch wenn wir eine Maus experimentell als jung mit ganz viel Zytomegalovirus infizieren und dann ein lebenslang im Käfig halten, wir sehen nicht ein, dass diese Mäuse kürzer leben. Mhm. Und wenn wir sie mit einem anderen Virus infizieren, der bei Senioren oder alten Mäusen zu erheblichen Komplikationen führt, zum Beispiel mit West Nile Virus haben wir das gemacht, dann ist eigentlich die Pathologie genau dieselbe. Die Sterberate war nicht wesentlich anders. Und das Grund dafür, glauben wir, ist in dem Fakt, dass auch wenn Zytomegalovirus ganz viele Gedächtniszellen anregt, das hat keine Auswirkung an die Anzahl von den naiven T-Lymphozyten. Und was tatsächlich im Alter wichtig ist, ist, wie viele von naiven T-Lymphozyten wir noch haben, weil diese naiven T-Zellen, die sind die Träger der immunologischen Vielfalt, die uns erlaubt, etwas Neues zu erkennen. Also wenn wir im Alter ein neues Virus erkennen, wir haben schlechtere Chancen einfach, weil unser, das nennen wir das Repertoire an den Lymphozyten, geschrumpft ist. Aber Zytomegalovirus schrumpft diesen Repertoire gar nicht an. Und deswegen ist das auch am Ende in unseren Studien, wir haben nicht wirklich einen Effekt gesehen. Mhm. Lediglich das Einzige, was ein bisschen bleibt bei Zytomegalovirus, als vielleicht ein Problem bei Immunkompetenten, ist, dass bei den ganz alten Menschen sieht man wohl, dass die Menschen, die mit CMV infiziert sind, dann doch ein bisschen kürzer leben. Da gab es Studien, die das untersucht haben. Und wo man sieht, dass die Menschen, die mit CMV latent infiziert sind, so ganz spät im Alter, haben mehrere Ereignisse, die meistens so kardiovaskulär sind, die dann zu einer schlechteren Überlebenschance führen.
Und das ist auch sozusagen mit rausgerechneter Korrelation des niedrigen sozioökonomischen Status, weil die ja wahrscheinlich auch mehr kardiovaskuläre Ereignisse haben. Ne?
Und genau das ist der Punkt. Dass doch, wenn man das auf den sozioökonomischen dann zusammenführt, dann werden diese Effekte weniger ausgeprägt. Und man ist sich nicht sicher, ob das vielleicht doch ein Anzeichen ist. Die alternative Möglichkeit ist, was vielleicht jemand sich vorstellen kann, ist, dass wenn es gibt ganz viele Gedächtnis-T-Zellen, ganz viele aktivierte Effektor-T-Zellen, dass die dann zu einer erhöhten Autoimmun-Pathogenese führen. Sowas in der Art von mehr Atherosklerose und dann mehr atherosklerotische Folgen im Sinne von hohem Blutdruck oder im Sinne von Herzinfarkten oder Schlaganfälle. Aber das ist alles so, ich würde sagen, das ist nicht so ganz ausgeprägt, das ist nicht, wirklich nicht schwarz-weiß. Und deswegen am Ende, es ist ja noch ein offenes Thema.
Ja, wenn wir schon auf der klinischen Manifestation von CMV Erstinfektionen bei Immungesunden sind, dann finde ich das auch gut, dass wir nochmal kurz zumindest EBV erwähnen, weil zumindest in meiner klinischen Praxis, wenn ich CMV denke, Erstinfektionen, denke ich auch immer EBV, einfach weil es weil man es häufig dann zusammen bestimmt, weil es klinisch auch so ähnlich aussieht, aber auch nicht komplett gleich. Ne? Also sozusagen einerseits ist die Erstinfektion bei CMV ja so ein bisschen typischerweise weniger mit Lymphknotenschwellung zu einhergehend. Und andererseits hat EBV, das haben wir, glaube ich, auch schon mal, ich hoffe, dass wir das auch schon mal bei einer Folge besprochen haben, noch so zahlreiche Komplikationen down the road sozusagen, ne? Weil es mit entsprechenden Tumoren und anderen Erkrankungen, möglicherweise auch MS, assoziiert ist. Und das scheint bei CMV, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Lukas, so nicht zu sein. Ne?
Ja, genau. Das entspricht auch mein Verständnis der Stand der Forschung, dass EBV mit der MS einen Zusammenhang hat. CMV, wenn auch etwas, wird eher die Tendenz haben, ein bisschen dagegen zu beschützen. Da gibt es auch Studien aus der Universitätsmedizin in Wien, die in der Richtung gehen. Aber es ist alles noch relativ in der Schwebe. Da sind ganz neue Daten und da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten, bis wir das Ganze verstanden haben.
Okay, und dann kommen wir doch vielleicht noch auf die beiden anderen großen klinischen Manifestationen, einerseits beim ungeborenen Kind und dann natürlich auch beim Immunsupprimierten zu sprechen. Ne?
Ja, also das ungeborene Kind, das ist richtig ein Problem, weil wie gesagt, es gibt keinen Impfstoff und es gibt wenig Therapiemöglichkeiten. Nämlich wir haben schon Mittel, die gegen Zytomegalovirus funktionieren, die auch klinisch zugelassen sind für erwachsene Menschen. Das Problem dabei ist, dass die meisten funktionieren so, dass sie die virale Vermehrung hemmen, so dass sie die Vermehrung der virale DNA irgendwie hemmen. Man will nicht einem Fetus im Leib ein Mittel verabreichen, der die DNA-Vermehrung hemmt. Das kann richtig, richtig schlecht sein. Das braucht man nicht. Und somit sind eigentlich unsere Möglichkeiten hier relativ begrenzt. Was kann man überhaupt einer schwangeren Frau anbieten, wenn es leider zu einer CMV-Diagnose während der Schwangerschaft kommt? Und da eigentlich sind die Möglichkeiten relativ begrenzt. Man versucht mit Ultraschall und mit guter Diagnostik festzustellen, ob schon irgendwelche Kinderschäden festzustellen sind. Und dann kann man der Frau die Entscheidung überlassen, wie sie jetzt damit verkehren will. Aber am Ende eigentlich sind die Möglichkeiten einer Therapie lediglich symptomatisch und palliativ, wenn ein Kind tatsächlich mit einer CMV-Erkrankung geboren wird. Und das andere Problem, das ich immer wieder an Tagen merke, ist, dass die Ärzte, die etwas dagegen machen können, sind eigentlich die Frauenärzte. Aber die Ärzte, die sich mit dem kranken Kind dann befassen, sind die Kinderärzte. Und die Kinderärzte wissen über CMV ganz viel was und sind auch sehr interessiert an einer Lösung. Und die Frauenärzte sind eh nicht zu sehen überhaupt bei diesen Zytomegalovirus-Tagungen. Auch wenn ziemlich viele Kliniker dabei sind. Mhm. Ich glaube, das ist einfach eine Geschichte, die wir auch unter den Klinikern ehrlich besprechen müssen, dass wir brauchen mehr an eine Zytomegalovirus-orientierte Weiterbildung bei den Frauenärzten, weil da sind die Menschen, die noch irgendwie kommen in der Diagnostik zumindest zum Punkt, wo sie einer Frau, die mit einem erkrankten Kind schwanger ist, irgendwie eine Alternative anbieten können.
Wie hoch ist denn das Risiko, dass dem Kind jetzt was passiert? Also wenn man jetzt sagt, die Seuchung ist vielleicht bei Frauen im gebärfähigen Alter, weiß ich nicht, 30-35%, und dann ist es vielleicht das zweite Kind und das erste Kind ist in der Kita. Also ich war selber CMV-negativ schwanger und das war schon eine große Sorge von mir, muss ich ganz ehrlich sagen, weil natürlich, da ist man natürlich maximal exponiert. Aber wie hoch ist denn das Risiko tatsächlich, dass jetzt dem Kind, dass das Kind wirklich einen Schaden nimmt, wenn ich jetzt eine Primärinfektion habe in der Schwangerschaft?
Eigentlich, wir haben hier relativ gute Daten, schon seit einer Weile. Das hat man epidemiologisch sehr gut untersucht. Und bei einer Infektion in der Schwangerschaft, eine nachgewiesene Infektion in der Schwangerschaft mit CMV, sind die Chancen, dass es zu Spätfolgen kommt, ungefähr 1 in 10. Und das bedeutet, dass 9 Kinder werden eigentlich davon mehr oder weniger heile kommen.
Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft auch, ne? Weil da, genau, natürlich hat man zu Recht Angst, glaube ich, als CMV-negative Mutter, aber es heißt keineswegs, dass alle Kinder einen schweren Schaden davon tragen müssen, sobald sich die Frau infiziert, ne?
Ja. Genau, das ist der Punkt. Und wenn man sich anschaut, wie viele Schwangerschaften mit einer CMV-Infektion auch zusammenkommen, dann ist die Statistik ungefähr, und jetzt beziehe ich mich auf eine weltweite Statistik, das weicht wirklich vom Land zu Land ab, aber ungefähr weltweit ist es ungefähr 1 in 1000. Also 1 in 1000 Schwangerschaften, die Häufigkeit der Infektion ist 1 in 100 und die Häufigkeit von schweren Folgen ist 1 in 1000. Das heißt, deswegen 1 in 10 haben Spätfolgen, weil ungefähr 1% von Schwangerschaften auch mit einer CMV-Infektion zusammenkommen. Ja. Und das mag nicht viel sich anhören, aber es ist schon ziemlich häufig, wenn man sich das überlegt.
Ja, absolut. Ja. Genau, und vielleicht können wir von der klinischen Seite nur noch mal kurz erwähnen, was das dann für Spätfolgen sind, weil genau, man hat es jetzt wahrscheinlich schon rausgehört, dass es durchaus schwere und vor allem auch, dass die das ZNS betreffende Entwicklungen irgendwie entsprechende Symptome sind, aber dazu gehören also Retardierungen verschiedener Formen, ne? Also dass man sozusagen, dass die geistige Entwicklung zurückbleibt, auch so eine sogenannte Mikrozephalie, also dass der Kopf einfach oder das Gehirn einfach zu klein ist, ne? Und verschiedene andere Dinge. Ne? Ich glaube auch hier
Das auf jeden Fall. Es gibt auch noch etwas, was wahrscheinlich noch häufiger ist. Und ich frage mich auch manchmal, wie häufig ist eigentlich das Erscheinen von Spätfolgen in CMV tatsächlich? Nämlich auch sehr klar ist, dass es zu sensorineuralen Problemen mit dem Hörvermögen kommt. Also Menschen, die taub sind, sind sehr häufig auch Menschen, die taub sind aufgrund einer Zytomegalovirus-Infektion in der Schwangerschaft. Und das dritte Ereignis, das auch passieren kann, aber auch wenn etwas seltener als Taubheit, ist die Blindheit. Das sind auch die Folgen von CMV. Also Taubheit, Blindheit und Probleme in der Lernfähigkeit sind die drei Erscheinungen als Spätfolgen, die meistens stattfinden. Ich wollte fast sagen, Taubheit ist am häufigsten, dann diese Lernbehinderungen und dann als dritter die Blindheit. Und ganz, ganz böse dabei ist, dass man kann manchmal bei einem Kind feststellen, bei der Geburt, dass noch das Gehörsinn ist relativ in Ordnung. Und dann im Laufe von ersten Jahr verliert das Kind diese Fähigkeit und wird taub.
Okay, das war jetzt die konatale Zytomegalovirus-Infektion. Dann kommen wir noch zu dem dritten klinischen Bereich, nämlich die klinische Präsentation bei Immunsuppression. Über was für eine Immunsuppression reden wir denn da eigentlich? Wer ist denn da at risk?
Ja, wir reden hier meistens von einer ziemlich schweren Immunsuppression. Das ist nicht jetzt eine geringfügige. Für eine Weile war das ziemlich problematisch bei HIV-erkrankten Menschen, also Menschen mit AIDS. Mittlerweile ist es sehr selten. Wir können heutzutage den Menschen mit HIV ein Leben ermöglichen durch HART, diese Highly Active Antiretroviral Therapy, die Therapie mit antiviralen Medikamenten, dass sie fast ein normales Leben haben. Und dann auch ist bei diesen Menschen Zytomegalovirus tatsächlich nicht ein Problem. Nur wenn jemand sich an die eigene Therapie nicht hält und dann das CD4-T-Lymphozytenpegel sehr, sehr deutlich senkt, dann kann es zu Zytomegalovirus-Erscheinungen kommen. Aber das ist wirklich heutzutage eher eine Ausnahme. Die Menschen mit Immunsuppression, die wir am meisten finden in der Klinik, sind die Menschen mit einer sogenannte iatrogenische Immunsuppression. Iatrogenisch bedeutet, es wird von den Ärzten verursacht. Und das wird von Ärzten verursacht, nicht weil die Ärzte jetzt irgendwie böswillig sind gegenüber den Patienten, sondern weil es gibt Patienten, die brauchen auch sehr starke Immunsuppressiva nach zum Beispiel einem Organtransplantat oder nach einem Knochenmarktransplantat. Und das sind tatsächlich dann die Menschen, bei denen auch Zytomegalovirus sehr häufig vorankommt, wo wir glauben, Zytomegalovirus reaktiviert und wo dann nach der Reaktivierung von Zytomegalovirus es zu erheblichen Organschaden kommen kann, erhebliche Pathologie, Krankheitserscheinungen und unter Umständen kann das auch lebensbedrohlich sein, wenn man nicht rechtzeitig agiert oder wo sich Resistenzen entwickeln.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Also ich bin ja immer so ein bisschen, wenn wir mal auf die Transplantierten gehen, muss ich mich immer noch mal kurz sortieren. Da kann man das ja dann einteilen in so Hochrisiko- und Niedrigrisikokonstellationen für Reaktivierungen. Und da ist es ja bei den Organtransplantierten noch immer anders als bei den Knochenmarkstransplantierten. Ja. Vielleicht kannst du.
Ja, kann ich. Und das ist eine super Frage. Das ist wirklich wichtig, dass die Leute das verstehen, weil das kann sehr schnell zu Verwirrungen führen. Nämlich, wir reden von tatsächlich zwei sehr unterschiedlichen Zusammensetzungen, wenn Knochenmark transplantiert werden, zum Beispiel bei leukämieerkrankten Kindern, oder wenn wir reden von einem Organtransplantat, zum Beispiel bei jemandem, dessen Nieren nicht mehr funktionieren und braucht deswegen ein Nierentransplantat. Der Punkt ist, dass die Menschen nach einer Knochenmarktransplantation sind besonders einem Zytomegalovirus-Risiko ausgesetzt, wenn sie selbst waren Zytomegalovirus seropositiv vor der Transplantation und bekommen eine Knochenmarkspende von einem Mensch, der eigentlich Zytomegalovirus seronegativ ist. Der hat keine Immunität gegen Zytomegalovirus. Was bedeutet das? Eigentlich, wenn man sich das überlegt, kann man ein bisschen das auch einordnen und nachvollziehen. Nämlich der Knochenmarkempfänger, der Zytomegalovirus seropositiv ist, hat eindeutig ein latentes Virus im eigenen Körper. Deswegen ist der Zytomegalovirus seropositiv. Er hat Antikörper, er hat schon mal eine Zytomegalovirus-Infektion erlebt und dieser Virus hat sich auch eine Nische gefunden, wo er latent jetzt verweilt. Aber für die Knochenmarkspende, die kommt immer in Zusammenhang auch mit einer Bestrahlung vom Körper, wo man eigentlich das Immunsystem völlig auslöscht. Und man muss das machen, weil das sind meistens Menschen, die haben eine Leukämie und man versucht alle diese replizierende Leukämie-ähnliche Lymphozyten oder Leukozyten zu töten und man tötet gleichwohl gleichzeitig auch alle diese Stammzellen im Knochenmark, so dass eigentlich nichts mehr überlebt und dann hat man auch eigentlich kein Immungedächtnis mehr. Mit dem Töten von den Immunzellen hat man auch das Immungedächtnis entnommen, als ob es niemals da war. Und dann kommt ein Knochenmark rein, der in der Lage ist, ein Immunsystem wieder zu etablieren. Aber das ist jetzt ein Immunsystem, der hat kein Gedächtnis. Und dieses Immunsystem könnte unter Umständen ein neues Gedächtnis aufbauen. Aber dieses Patient bekommt in diesem Augenblick jetzt Immunsuppressiva, weil man will ein Graft versus Host Disease Problem ein. Man will nicht, dass die Knochenmarkspende zu einer Autoimmunkrankheit führt, der den Empfänger töten würde. Und weil man gibt diese Immunsuppressiva, der Patient ist nicht in der Lage, eine neue Immunität gegen Zytomegalovirus zu entwickeln. Oder zumindest, das funktioniert super langsam und es ist richtig schwierig, dass diese Immunität sich aufbaut. Und inzwischen in diesem Zeitfenster kann Zytomegalovirus reaktivieren. Und auch wenn er nicht super schnell sich vermehrt, es kann trotzdem am Ende zu sehr schweren Folgen führen.
Aber dann sind die vor allem am Anfang wahrscheinlich, ist das Risiko besonders hoch, ne? Gleich nach der Bestrahlung und dann neuen Transplantation?
Genau.
Das, ja, ne?
Genau. Die ersten 100 Tage sind auch besonders gefährlich. Da gibt man auch in dieser Zeit diese antivirale Prophylaxis. Heutzutage versucht man das zu erweitern auf die ersten 200 Tage, sodass man ein Zeitfenster hat, wo sich eine neue Dynamik entwickelt, wo der Immunsystem jetzt ein bisschen in die Gänge kommt und dann auch gegen so etwas wie ein Zytomegalovirus funktionieren kann. Ich möchte das betonen nochmal. Diese Konstellation von den Zytomegalovirus-seropositiven Empfänger bei einer seronegativen Spende, das ist tatsächlich ein Problem in der Knochenmarkspende. Und es ist eigentlich völlig anders. Es ist buchstäblich das Spiegelbild bei einem Organtransplantat. Weil bei einem Organtransplantat, zum Beispiel einem Nierentransplantat oder Lebertransplantat oder Lungentransplantat, eigentlich egal, irgendwelches solides Organ, wenn der transplantiert wird, das Problem, die Menschen, die wirklich ein Problem mit Zytomegalovirus haben können, sind jetzt die Menschen, die sind CMV-seronegative Empfänger von einem Organ, der stammt aus einem CMV-seropositiven Spender. Und man muss das ein bisschen verstehen, was hier an der Sache ist. Wieso passiert das? Und es macht Sinn, wenn man sich überlegt. Weil der seropositive Empfänger hat schon ein Immungedächtnis, hat Immunzellen gegen CMV aufgebaut, die kontrollieren dieses Virus. Ist eine ausgeprägt starke Immunreaktion, das haben wir auch schon mal erwähnt. Und die wird auch nicht weggehen, weil es gibt keine Gamma-Bestrahlung. Es gibt eine Immunsuppression, dass die Zellen sich nicht super vermehren, dass die jetzt nicht das Organ abstoßen. Aber die Immunzellen, die Zytomegalovirus-spezifisch sind, müssen nicht sich aus naiven Zellen überhaupt noch entwickeln. Die sind schon da. Man hat ein Immungedächtnis. Und interessant dabei ist dann, wieso der Zytomegalovirus-positive Spender ein Problem darstellt. Und wenn man sich ein bisschen überlegt, die Antwort ist klar. Weil der Zytomegalovirus im Organ latent war. Und dann kann Zytomegalovirus aus diesem Organ reaktivieren. Und ich möchte noch zwei Sachen hier erwähnen, die ich finde sind richtig auch hier interessant. Die erste ist, man könnte sagen, ja, wie wissen wir, dass der Zytomegalovirus kommt aus dem latenten Organ und nicht aus der Umgebung? Aber wenn es so wäre, dann hätten wir ein Problem auch bei der Organspende von den Zytomegalovirus-negativen Spender. Weil der Zytomegalovirus-negative Spenderorgan in einem Zytomegalovirus-negativen Empfänger würde auch zu einer Zytomegalovirus-Infektion führen, wenn der Virus aus der Umgebung kommt. Aber da wir wissen, dass diese Menschen haben ein niedrigeres Risiko und die Menschen, die bekommen das CMV-positive Organ, sind die Leute mit einem hohen Risiko, das ist ein sehr starkes Hinweis, dass der Virus doch mit dem Organ gekommen ist. Das macht eigentlich Sinn. Und das Zweite, was hier auch super interessant ist, ist die folgende Sache. Auch Menschen, die doch Zytomegalovirus seropositiv sind, können bei einem Organspender von einem seropositiven Organ eine Zytomegalovirus-Infektion entwickeln. Es ist seltener, aber es passiert auch noch immer. Und dass das passiert, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass diese Organe werden selten auf HLA 100% gematcht. Wenn Organe transplantiert werden, es gibt immer einen Unterschied in den HLA-Molekülen. Oder fast immer.
Genau, und HLA-Moleküle, nur noch mal zur Erinnerung, werden ja auch MHC-Moleküle genannt. Also HLA steht für humanes Leukozytenantigen und MHC steht für Major Histocompatibility Complex Antigen. Naja, und das sind Moleküle, die eine ganz zentrale Rolle im menschlichen Immunsystem spielen. Es gibt ja so Klasse 1 HLA-Moleküle und Klasse 2 HLA-Moleküle. Die Klasse 1 Moleküle kommen im Prinzip auf allen kernhaltigen Zellen vor, auf allen kernhaltigen Zellen und zeigen den CD8-positiven T-Lymphozyten im Prinzip, was für Peptide im Inneren der Zelle so sind. Die präsentieren sie und zeigen sozusagen, ich bin Teil des menschlichen Immunsystems, also ich bin nicht fremd. Und dann gibt es auch noch die Klasse 2 HLA-Moleküle. Die spielen dann eher in der adaptiven Immunabwehr eine Rolle und werden vor allem von CD4-T-Lymphozyten erkannt und kommen auch nur auf antigenpräsentierenden Zellen vor. Genau, aber diese beiden Klassen von HLA-Molekülen sind ganz zentral für das Immunsystem, wie gesagt, und es gibt die in ganz vielen verschiedenen Varianten und wie wir gerade schon gehört haben, sind sie eigentlich bei Menschen immer minimal unterschiedlich. Es gibt immer so eine Art Fingerabdruck, außer zum Beispiel bei eineigen Zwillingen, die haben einen perfekten HLA-Match. Grober gesagt, je unterschiedlicher die sind, desto unterschiedlicher ist auch das menschliche Immunsystem.
Und das bedeutet, dass die Immunzellen von dem Empfänger können nur die Antigene von Cytomegalovirus erkennen, die dargestellt werden auf den HLA-Molekülen, die sind ähnlich bei dem Spender und bei dem Empfänger. Also in dem transplantierten Organ kann es wohl möglich sein, dass diese T-Zellen erkennen nicht das Virus, weil die sind nicht in der Lage, in der Zusammensetzung von diesen unterschiedlichen HLA-Molekülen das latente Virus oder dieses Virus, der versucht, sich zu reaktivieren, zu erkennen. Und das kann auch wieder dazu führen, dass die Reaktivierung stattfindet, auch bei Menschen, die haben schon irgendwie CMV-Seropositivität, aber das Organ stammt von den seropositiven Donoren. Und das sind grundsätzlich auch alle diese Konstellationen, die führen zu einer CMV-Erkrankung. Vielleicht können wir uns noch ganz, ganz kurz unterhalten zu etwas, was ich finde, ist auch ganz hier interessant, weil es Immunologie ist. Und ich mag Immunologie. Nämlich, was passiert, wenn eine Knochenmarkspende kommt von einem CMV-seropositiven Spender in einen CMV-seropositiven Empfänger? Und die Antwort ist, dass das eigentlich besser ist, als wenn das Knochenmark kommt aus dem seronegativen Spender. Eigentlich diesen Menschen geht es besser, als in dieser Konstellation, wo der Donor negativ ist und der Empfänger positiv ist. Und der Grund, was wir vermuten, der Grund dafür, ist, dass mit dem Knochenmark, mit der Knochenmarkspende, werden auch transferiert Gedächtnis-T-Lymphozyten, die bereits formiert sind und die das CMV erkennen. Und die bieten ein gewisses Immunschutz. Die sind schon angeregt worden, die müssen nicht geprimed werden, die müssen nicht als naive Zellen zum allerersten Mal angeregt werden. Mhm. Und die sind dann in der Lage, auch in Anwesenheit von diesen Immunsuppressiva gegen Cytomegalovirus eine Auswirkung zu liefern und das Virus ein bisschen besser in Schach halten. Mhm.
Das ist interessant, weil das sehr unterschiedlich ist, hattest du gerade auch schon gesagt, zu den Organtransplantierten. Ne? Also das ist ein Unterschied zwischen den Knochenmarktransplantierten und den Organtransplantierten.
Und unsere größte Angst ist ja jetzt eigentlich, würde ich sagen, dass wir eine Transplantatabstoßung haben.
Ich muss ehrlich gestehen, da ich in der Forschung überwiegend arbeite, ich kann nicht bei der Transplantationsereignisse nachvollziehen, was sind die größten Ängste, was sind die häufigsten Ursachen an Komplikationen. Alles, was ich höre darüber, ist aus zweiter Hand. Ich arbeite schon mit manchen Transplantationschirurgen zusammen, aber grundsätzlich kann ich da nicht wirklich etwas.
Ist immer so dieser Weg, auf dem wir uns so lang bewegen. Zum einen möchte man natürlich, wenn eine Infektion reaktiviert, gerne dass die Immunsuppression reduzieren, um also zusätzlich zu den ganzen antiviralen Medikamenten, die wir haben, natürlich noch ein bisschen das Immunsystem kommen zu lassen. Aber dann dürfen wir das natürlich auch nicht zu doll, wenn es dann zur Abstoßung kommt. Ja. Ich habe jetzt noch mal eine Frage. Also es gibt ja dann verschiedene Strategien, wie man so eine Reaktivierung nach Transplantation verhindern kann. Also man kann ja zum einen sagen, man gibt jetzt Medikamente für x. Da gibt es ja mehrere unterschiedliche Regime, einige mehr und einige weniger toxisch, einige für das eine und andere für das andere zugelassen. Und dann gibt es die Strategie, dass man einfach monitort, das Virus monitort, was vielleicht auch Vorteile haben kann. Und ich hatte immer so den Eindruck, also da gibt es ja Empfehlungen und auch Leitlinien, aber so richtig klar, wann jetzt, welche Konstellation, wie lange davon profitiert, wann kann man da aufhören? Und gerade mit den alten Medikamenten, die natürlich auch wirklich toxisch sind, Clomax toxisch zum Beispiel, toxisch, das ist ja auch manchmal nicht ganz so einfach. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Was würde man da vielleicht auch mit den neuen Medikamenten jetzt so empfehlen oder machen?
Also man unterscheidet zwei von diesen Strategien, die man verfolgen kann. Die antivirale Prophylaxe ist die eine Möglichkeit. Die zweite nennen wir die präemptive antivirale Therapie. Und das unterscheidet sich insofern, dass bei der antivirale Prophylaxe geben wir stumpf ein antivirales Medikament über 100 Tage nach der Transplantation und denken, das soll jetzt das Virus in Schach halten. Nur da diese antivirale Medikamente, die traditionell benutzt worden sind und sehr, sehr, sehr gut können funktionieren, Sachen wie Ganciclovir oder die orale Variante, das Valganciclovir, die haben aber Nebenwirkungen und dann macht man Kompromisse und gibt die Dosis ein bisschen niedriger und dann vielleicht unter Umständen reicht diese Dosis nicht aus, um das Virus zu kontrollieren. Das ist das Problem bei der antivirale Prophylaxis. Und dann auch das andere Problem ist, dass man kann das den Patienten geben und sie nach Hause schicken. Aber dann muss man davon ausgehen, dass die Patienten tatsächlich auch das jeden Tag nehmen und dass sie es nicht vergessen und dass die auch das so machen, wie denen gesagt wurde. Die präemptive antivirale Therapie folgt ein anderes Prinzip, der ist wesentlich aktiver, aber der dann ist auch wesentlich mehr anfordernd für die Ärzte und für die Teams. Weil grundsätzlich hier die Idee ist, dass man jede Woche den Patienten einholt, zurück zum Krankenhaus, einen Blutwert nimmt und im Blut mittels qPCR bestimmt, ob man sieht überhaupt irgendwelche virale DNA. Und grundsätzlich, es gibt einen Schwellenwert von ungefähr 20 Einheiten pro Milliliter, die in qPCRs so ersichtlich werden. Und sobald dieses Schwellenwert dann erreicht ist, ohne dass man wartet, dass irgendwelche Symptome sich entwickelt haben, man fängt mit einer präemptiven Therapie. Und dann, man gibt diese Therapie, und die ist jetzt höher dosiert als bei der Prophylaxis. Man gibt diese Therapie bis mal an zwei nacheinander folgenden Wochen das Viruswert unterhalb des Schwellenwert gesehen hat. Das natürlich kann gezielter sein, das führt zu weniger Nebenwirkungen von diesen antiviralen Medikamenten unter Umständen, führt auch zu weniger an Resistenzen, die sich bilden, weil man gibt schon dann eine höhere Dosis an den antiviralen Medikament. Aber es kann dazu führen, dass bei manchen Patienten ist die Verträglichkeit dann schlechter und dass die haben Reaktionen. Und am Ende muss man dann das wieder anpassen und ein anderes antivirales Medikament aussuchen. Also es ist auch nicht ideal. Aber es gibt Studien, die das eine mit dem anderen verglichen haben. Die wurden dann sagen, dass grundsätzlich, wenn man Ganciclovir präemptiv oder Ganciclovir prophylaktisch nehmen würde, oder weil Ganciclovir das ist einfacher, weil es oral ist, dann ist die präemptive Therapie irgendwie erfolgreicher. Und das war so gang und gäbe bis ungefähr 2018 an den Therapiemöglichkeiten. Und seit 2018 wurde ein neues Medikament zugelassen, der heißt Letermovir. Und das Interessante bei Letermovir ist, dass Letermovir gar nicht besser als Ganciclovir gegen den Virus agiert. Es hat nicht wirklich ein Profil, dass der Letermovir stärker den Virus kontrolliert. Das Unterschied ist, dass Letermovir weniger Nebenwirkungen hat.
Ja.
Und es ist verträglicher und somit hat das dazu geführt, dass viele Menschen, die früher bevorzugt haben, eine präventive Therapie jetzt mittlerweile auch denken, nein, das wäre auch besser, dass wir das machen mit einer antiviralen Prophylaxis mit Letermovir, weil diese Nebenwirkungen, Profile dann sind vorteilshaft. Es gab noch immer Nebenwirkungen, es kann zu Übelkeiten kommen, es kann zu Durchfall kommen, aber es ist eine ganz andere Geschichte als die Nebenwirkungen von Gaciclovir, wo es bei manchen Menschen zu einer Myelosuppression, zu Knochenmarksuppression führen könnte. Und dann hast du einen Patienten mit Anämie nach einer Transplantation, das brauchst du überhaupt nicht.
Wenn ich das richtig gelesen habe, ist es so, dass die Knochenmarkstransplantierten und vor allem die Nierentransplantierten Letermovir bekommen, wegen aufgrund des Nebenwirkungsprofils, ne? Und die anderen dann doch eher noch Valganciclovir.
Ja, aber ich glaube, diese Knochenmarksuppression wird bei jedem Patienten auch aufkommen. Und ich stelle mir vor, es gibt einfach mehr Datenlage, die vorhanden ist bei Nieren- oder Knochenmarktransplantierten, einfach auch, weil diese Gruppen ein bisschen größer sind als bei, ich weiß nicht, Herz- und Lungentransplantierten, wo solche Operationen nicht so häufig ankommen. Ich würde aber mir vorstellen, dass man wird auf lange Sicht sehen, auch dass Letermovir dort auch einen Vorteil bringt. Ich finde es besonders interessant, was heutzutage immer mehr benutzt wird. Und das sind diese antivirale Prophylaxen nicht über 100, sondern über 200 Tage, die dann tatsächlich auch Vorteile anbringen. Nur es gibt ein anderes Aspekt, der wichtig ist. Es ist wichtig, nicht so viel für die Patienten, stelle ich mir vor, aber für die Krankenkassen. Nämlich eine Therapie mit Letermovir, der noch immer unter einer Lizenz steht, ist ungefähr 10 bis 20 Mal so teuer im Jahr als eine Therapie mit Valganciclovir.
Ja, klar.
Und das ist nicht so unbedeutend, weil wir reden hier im besten Fall von Kosten, die in den Tausenden sind, und bei Letermovir dann reden wir schon von Kosten, die sind irgendwo in großen Ordnung von knapp 100.000 Euro.
Und das war jetzt ja alles die Zeit unmittelbar nach Transplantation, sowohl Organtransplantation, aber auch Knochenmarkstransplantation. Und ich aus dem infektiologischen Konsildienst kenne aber oft auch eine Frage danach, ob CMV ein relevantes Pathogen viele Jahre nach der Transplantation ist, und weiß auch, dass das durchaus etwas tricky sein kann, das zu diagnostizieren. Vielleicht reden wir da noch einmal über mögliche klinische Präsentationen, aber auch Herausforderungen in der Diagnostik, denen wir da begegnen können.
Also ich kann nicht allzu viel sagen zu den langfristigen klinischen Präsentationen von Zytomegalovirus nach der Transplantation. Das übersteigt ein bisschen mein Wissen und mein Fokus. Da möchte ich jetzt auch nicht in Themen eingehen, wo ich nicht ganz zu Hause bin.
Ja.
Ich kann so viel sagen, dass letztendlich jedes antivirales Medikament, ob Letermovir oder Ganciclovir oder andere antivirale Medikamente, die auch als zweite Wahl manchmal genutzt werden, wie Foscarnet oder Cidofovir, Maribavir, eigentlich ist es ganz egal, alle diese Medikamente funktionieren nur bei einem lytisch replizierenden Virus. Und das bedeutet, sie können die Virusvermehrung hemmen, aber sie können das latente Virus nicht ausrotten. Und wenn der Virus im Körper verbleibt, dann natürlich besteht noch immer die Möglichkeit, wenn das Immunsystem noch immer nicht angegangen ist, dass der Virus auch später sich reaktiviert. Oder dass jemand sich ansteckt auch. Auch wenn jemand am Anfang war CMV seronegativ und auch ein seronegatives Knochenmark bekommen hat, trotzdem, er ist naiv und er kann sich trotzdem aus der Umgebung anstecken. Und dann vielleicht findet das nicht in den ersten 100 Tagen statt, sondern 2 Jahre später, wo er zu Besuch war bei den Familienfreunden, dessen Krippenkind Zytomegalovirus hatte. Und dann geht es von Anfang an. Dann geht's los. Und das Patient hat trotzdem ein Problem.
Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen nochmal, dass diese antivirale Prophylaxe, wenn man die durchführt, die ja vor allem in der ersten Zeit nach der Transplantation stattfindet. Und ich glaube, da gibt es schon Leitlinien und Empfehlungen, aber letztendlich ist es, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedlich zu Organ, was transplantiert wird. Und die Transplantationszentren machen das, glaube ich, auch häufig unterschiedlich, was die für Protokolle haben. Ne? Und dass, wenn die dann irgendwann beendet wird, die Prophylaxe, dass man ja schon weiterhin regelmäßig kontrolliert, ob die eine Reaktivierung haben auf CMV und man die dann auch behandeln muss auf Dauer, ne?
Ja, ich bin nicht anvertraut mit den langfristigen Leitlinien, ja. Und ich weiß auch nicht, ob es gibt irgendwelche Leitlinien, die werden jetzt amtlich bundesweit verordnen.
Es gibt schon Leitlinien, die für die viralen Erkrankungen unter Immunsuppression beziehungsweise auch bei Transplantierten jetzt wirklich, gibt es schon Empfehlungen, die festgeschrieben sind. Die können wir auch nochmal verlinken sonst in den Shownotes, da kann man das dann auch, wenn man Interesse hat, genau nachlesen. Aber ich glaube, das ist, wie schon gesagt, so ein bisschen unterschiedlich, auch nach Organ und nach Zentrum wieder die Empfehlung.
Also was ich hier noch ein bisschen sagen kann, dass letztendlich eine langfristige Lösung für so eine Zytomegalovirus-Erscheinung und auch eigentlich etwas Ähnliches wird sein für andere opportunistische Infektionen, ist, wenn man eine Immunität wiederherstellt. Um diese Immunität wiederzuerstellen, gibt's ganz viele Forschungsansätze, genau innerhalb von DCIF. In unserem Forschungsverein im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung wird ganz, ganz aktiv erforscht, um neue Ansatzmöglichkeiten für eine adoptive T-Zell-Immuntherapie zu entwickeln. Mhm. Und die Idee da hinten ist, wenn man sich das ein bisschen überlegt, auch sehr, sehr sinnvoll. Weil, wie gesagt, ein Medikament kann man für eine kurze Zeit geben, es wird eine Halbzeit haben und dann ist es weg. Aber eine T-Zell-Population, wenn die in einem Körper verbleiben kann, dann kann sie sehr, sehr dauerhaft dort auch verbleiben, unter Umständen für Jahren und Jahrzehnten. Und das kann dann auch eine antivirale Immunität gewährleisten, die sehr langfristig im Körper verbleibt und auch diesen Mensch gegen eine CMV-Infektion beschützen kann. Das ist dann auch eine langfristige Lösung. Und da arbeiten wir auf diese Lösungsansätzen, um richtige Zellprodukte zu entwickeln, die dann antivirale Auswirkungen haben können, die wir dann auch so in Einsatz bringen können.
Hat diese Forschung auch eine Stimulation erlebt durch die Fortschritte, die es in der onkologischen Bereich an diesen Zellprodukten gab in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
Ich glaube auf jeden Fall. Das ist alles natürlich, wir lesen auch, was dort gemacht wird. Und in vieler Hinsicht haben wir auch eine Aufgabe, die vielleicht auch ein bisschen einfacher ist als in der Onkologie. Nämlich die onkologischen Antigene sind immer ein bisschen schwächer als die virale Antigene. Und so mit T-Zellen zu haben, die gegen Zytomegalovirus agieren werden, man kann sie relativ schneller bekommen in einer Menge, die ausreichend sein kann. Wir verfolgen verschiedene Ansätze im Augenblick und ich kann jetzt nicht vorweg sagen, welcher von diesen Ansätzen der Gewinner sein wird. Ich glaube, es ist besser, dass wir auch haben ein bisschen an Vielfalt an Möglichkeiten. Zum einen versuchen die Kollegen aus der Medizinischen Hochschule in Hannover Prozesse zu entwickeln, wo die Immunzellen in vitro restimuliert werden mit einem Antigen Pool, wo verschiedene Peptide dabei sind, und dann transferiert man die Zellen, die so entwickelt hat, die zeigen, dass sie reagieren auf die Zytomegalovirus-Antigene, die sich vermehren, die sich dann die Zellen, die proliferieren, werden somit ausgesucht und dann werden die verabreicht den Patienten. Der andere Ansatz, der wird verfolgt von den Kollegen aus München, besonders aus der Technischen Universität, ist ein Ansatz, wo die T-Lymphozyten werden erstellt durch transgene Methoden, sodass der T-Zell-Rezeptor in den Lymphozyten reinkloniert wird, wo wir wissen, dass der T-Rezeptor antivirale Fähigkeiten hat und besonders starke antivirale Fähigkeiten hat. Und das ist ein Verfahren, der wesentlich gezielter ist, durch dessen man ganz viele T-Lymphozyten sehr schnell auch zusammenstellen kann. Und sowohl das eine als auch das andere Konzept haben Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass das größte Problem, das man hat, ist tatsächlich, dass diese HLAs so unterschiedlich sein können. Das heißt, die T-Lymphozyten, die wurden bei mir von Hilfe sein, sind wahrscheinlich bei dir nicht so hilfreich. Und das ist das Problem, dass am Ende muss man hier tatsächlich eine sehr personalisierte Therapie entwickeln, die für den einzelnen Patienten funktioniert, aber nur für diesen einen Patienten, und dann ist das auch relativ teuer als Ansatzmöglichkeit. Aber der andere kann das auch sehr wohl lebensrettend sein und dann auch langfristig eine Lösung anbieten.
Ja.
Und unterm Strich kann man jetzt auch nicht schon behaupten, dass es sich nicht lohnt. Es könnte auch am Ende doch besser sein.
Und ich wollte auch gerade sagen, ich meine, wir sprechen auch hier von Organtransplantierten, ne, die dann vielleicht von dieser Therapie profitieren können. Ne? Also es hat ja dann auch einen wahnsinnigen Impact, finde ich, weil es ja eh so ein Organmangel gibt. Und ich finde, wenn es dann diese Probleme gibt und man dann eine neue Therapiemöglichkeit hätte, um sowas zu vermeiden, das wäre es natürlich super.
Ja. Ich bin zu, bin bei dir.
Wie ist denn der, wenn wir schon über Forschung sprechen, wie ist denn der Stand der Forschung eigentlich bei Impfungen, beim Thema Impfung? Das ist ja auch etwas, du hattest es schon erwähnt, was sehr schwer ist oder was lange noch nicht gelungen ist. Ne?
Ja, das ist richtig so ein Thema. Der Zytomegalovirus ist seit Jahren eine Priorität für Impfstoffentwicklung gewesen. Der CDC aus Amerika hat das buchstäblich seit Jahrzehnten auf der Priorität ganz oben eingestuft. Und trotz ganz vielen Bemühungen, man hat nicht wirklich einen Impfstoff entwickelt. Ganz am Anfang hat man versucht mit inaktivierten Viren, das hatte gar nicht funktioniert. Irgendwann hat man festgestellt, man braucht T-Lymphozyten. Da gab es Versuche dann, Immunantworten zu erzeugen durch die Impfung mit einem abgeschwächten Zytomegalovirus. Das hat auch nicht wirklich funktioniert, weil danach hatten diese geimpften Menschen nicht wirklich einen Vorteil und viele hatten auch eine leichte Entzündung und Nebenwirkungen nach so einer Impfung, die nicht unerheblich waren. Man ist irgendwann auch dazu gekommen, um zu denken, okay, wir müssen uns anschauen, was sind die Glykoproteine an der Oberfläche von dem Virus und wir sollen sie in Anspruch nehmen, so ungefähr etwa wie bei RSV, dass man heutzutage Impfstoffe hat, die das F-Protein abzielen, oder bei Coronavirus der Spike. Nur das Glykoprotein B, der ist ungefähr dasselbe wie das F-Protein bei RSV. Als Impfstoff hat nicht wirklich einen Vorteil angebracht. Hm. Mittlerweile denken manche Menschen, dass vielleicht das Problem dabei war, dass dieses Glykoprotein B war nicht in eine Präfusionskonformation.
Viel aber dazu gelernt in den letzten Jahren irgendwie, ja. Ne? Es ist total spannend. Ja.
Und jetzt Glykoprotein B in der Präfusionskonformation ist etwas, was sich die Leute vorstellen könnte, vielleicht besser sein. Es gab eine neulich veröffentlichte Studie, wo man sich angeschaut hat, die neutralisierende Antikörper nach einer Impfung mit dem Präfusions- oder nicht präfusionsfixierten Glykoprotein B. Blöderweise hat man keinen Unterschied wirklich festgestellt. Mhm. Und das war jetzt auch nicht die Lösung. Und dann noch etwas, was jetzt der Ansatz ist. Im Augenblick wird es von Moderna verfolgt. Die sind jetzt in die klinische Phase 3 reingegangen. Das finde ich super mutig, dass die das machen. Und ich bin nicht so ganz sicher, dass die damit Erfolg haben werden. Aber das werden wir alle noch sehen. Die haben mit mRNA einen Impfstoff entwickelt, der beinhaltet zum einen dieses Glykoprotein B, zum anderen auch noch einen anderen Glykoproteinkomplex auf der Oberfläche von den Virionen, den man nennt das pentamerische Komplex. Das pentamerische Komplex, das Name sagt, ist von 5 Proteinen zusammengestellt, die eine Struktur zusammen auf der Virusoberfläche machen. Und dieses pentamerische Komplex dient dazu, dass der Virus sich andockt an den Rezeptoren auf Endothelzellen und auf den Monozyten, Makrophagen, Myeloidenzellen. Und somit denkt man, dass man mit diesem Impfstoff nicht nur die Fusion verhindert, sondern dass man sogar dieses Binden von den Virus an den Zielzellen verhindert. Das hat gezeigt in vitro im Neutralisationsassay, dass es funktioniert, auch bei Menschen, die damit geimpft worden sind. In der Phase 2 wurde das gezeigt und jetzt sind die weitergegangen und denken, dass das soll jetzt in die klinische Phase 3 gehen. Das Grund, wieso ich jetzt hier zurückhaltend bin, ist, dass es gibt noch ein Rezeptor, das Zytomegalovirus nutzt, um in den Zellen reinzukommen. Und das wird nicht von den pentamerischen Komplexen auf der Oberfläche von dem Virus erkannt, sondern von einem anderen Rezeptor, den wir nennen trimerisches Komplex. Und der trimerische Komplex bindet sich auf einem Rezeptor, der auf Fibroblasten, Fibrozyten sich befindet, also Zellen im Bindegewebe. Und in den Zellen kann der Virus sich besonders in vitro sehr, sehr gut vermehren. Eigentlich, das sind die Zellen, die wir nutzen, um die Viren anzuzüchten.
Okay.
Und somit ist für mich jetzt nicht wirklich so ganz klar, ob dieser Impfstoff, so wie es von Moderna in Anspruch genommen wird, tatsächlich funktionieren wird. Ich würde dem den Daumen drücken, weil ich glaube, am Ende würden wir alle froh sein, wenn es einen Impfstoff gibt, ja, der tatsächlich eine Lösung ist für dieses Virus. Aber wir werden das jetzt in den nächsten Jahren sehen, was die Ergebnisse sind, wenn sie sich unblinden werden in der klinischen Studie und dann werden die Ergebnisse irgendwann mal.
Ja, ich glaube, da sind viele dran interessiert an diesem Moderna gesponserten Impfstoff, mRNA-1647 heißt er ja und genau wird, macht das UKE, macht glaube ich auch mit zum Teil in dieser großen Phase-3-Studie. Ja.
Okay, ich hoffe tatsächlich, dass ich hier falsch liege, dass diese Sorge, die ich jetzt euch geteilt habe, nicht zum Punkt kommt. Und am Ende muss man auch sich wagen, muss man weiterkommen.
Ja.
Man muss auch versuchen. Das Problem ist tatsächlich, dass der trimerische Komplex, das ist der Grund, wieso Moderna den pentamerischen Komplex genommen hat. Der Grund ist, dass der trimerische Komplex ist sehr vielfältig. Es gibt zumindest 8 Varianten serologisch gesehen und das wäre ein super komplexes Impfstoff,
um den zu entwickeln. Verstehe.
Okay.
Auf der anderen Seite auch, der Pneumokokken-Impfstoff ist sehr komplex und es muss komplex sein, dass es funktioniert. Es würde nicht klappen, wenn man nur einen einzelnen nehmen würde. Und deswegen werden wir, ich glaube, alle noch das mal erkennen in den Jahren vor uns, was ist der beste Weg, um einen Impfstoff gegen Zytomegalovirus zu haben. Ich würde mich freuen, wenn noch im Laufe meiner eigentlichen Tätigkeit wir so weit kommen, dass tatsächlich so ein Virus dann auch erkannt wird, so ein Impfstoff erkannt wird, dass Zytomegalovirus endlich mal in Schach halten kann.
Super, dann, ich fand, das war jetzt ja schon ein gutes Schlusswort von dir, Luca. Und ich würde sagen, wir können jetzt zu unserem letzten Punkt kommen und das sind die Fundstücke der Woche. Wer möchte denn da anfangen heute mal? Wer hat was mitgebracht? Till, vielleicht fängst du einmal an.
Ja, gerne. Genau, also ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeguckt. Ich hatte die letzten Male wirklich immer Bücher und ich muss auch jetzt heute wieder ein Buch mitbringen. Und zwar habe ich ein Buch gelesen, das fand ich sehr beeindruckend. Das passte so ein bisschen, weil ich es schon im Dezember gelesen habe, in die dunkle Jahreszeit, weil es ist auch so eher so ein dunkles Thema. Das heißt, die Wut, die bleibt. Genau. Genau, das ist so ein so ein bisschen toughes Buch, aber ich fand es total gut. Genau.
Ich muss das weglegen, Till.
Du musst es weglegen, ja.
Okay. Ja, ich fand's krass und habe dann irgendwie war nicht in der Stimmung und dachte, oh nee, das muss ich.
Also ich glaube, es ist auch ein Buch, was eher Männer lesen sollten eigentlich.
Vielleicht.
Ja. Was ist das für ein Buch? Kannst du mir ein bisschen dazu mehr bringen? Ist das ein Sachbuch oder eine Belletristik?
Es ist ein Roman und der fängt so an, er hat eigentlich so die krasseste erste Seite, die ich gelesen habe, weil er fängt an mit so einer Abendessenszene und dann steht die Mutter von so einer fünfköpfigen Familie, wird gefragt, ob es noch Salz gibt und dann steht sie auf und geht zum Balkon und springt vom Balkon. Genau, und dann geht es sozusagen, da geht die Geschichte los. Genau, es geht so viel um Rollen von Frauen und Männern in Familie, genau, und ich fand es super hart zu lesen, aber ich fand es auch richtig gut, ja.
Interessant. Ja, ich hab kein Buch mitgebracht, nicht weil ich kein Buch wirklich mich aussuchen wollte, aber ich glaube, hier zum Podcast wurde sich auch besser eignen, dass ich einen Podcast mitbringe.
Ja.
Das könnte auch für manche von euch interessant sein. Es ist einer von meinen wirklich Lieblingspodcasts. Es heißt This Week in Virology. ist ein Podcast auf Englisch, wird von Vincent Racaniello geführt. Und ich finde besonders interessant für jeder, der ein Infektiologe ist oder jeder, der auch ein Interesse hat auf die klinische Geschehen in der Infektiologie, einmal die Woche in diesem Podcast interviewt Vincent Racaniello ein Kliniker, das ist Dr. Daniel Griffin. Mhm. Und dann die machen dieses Teil, der heißt Clinical Updates with Dr. Daniel Griffin in dem Podcast This Week in Virology. Und das finde ich hammerhart, hammergut. Es ist richtig etwas, wo die neueste Publikationen werden kritisch durchgelesen. Es wird hinterfragt, es wird epidemiologische Geschehen werden angeschaut, was sind die Viren, die gerade jetzt hochkommen, ob Influenza oder RSV, was passiert mit diesen Zoonosen, die vielleicht sich schleichen irgendwo. Zu den ersten Fällen von H5N1 in Amerika wurde berichtet, zu dem ersten Todesfall. Also alle Sachen, die jetzt aktuell sind. Und was man lernt davon, ist richtig sehr, sehr einleuchtend, sowohl zu den Vor- und als auch zu den Nachteilen von antiviralen Impfstoffen und auch Medikamenten. Also richtig, richtig eine sehr gute Geschichte.
Podcast.
Super. Ja. Und was hast du mitgebracht, Elena?
Ja, ich habe tatsächlich auch meistens Bücher und ich habe auch heute wieder ein Buch mitgebracht. Und zwar, das hat mir eine Freundin zu Weihnachten geschenkt und hat gesagt, das muss eigentlich jeder lesen. Und ich fand es total spannend. Das heißt, Ich bin Circe von Madeline Miller und da geht es tatsächlich um die griechische Mythologie. Und ich muss sagen, ich muss ehrlich zugeben, ich bin da nicht so belesen gewesen vorher, aber dieses Buch ist wirklich ganz toll zu lesen und man taucht so richtig in diese Mythologie ein. Das ist echt schön und das kann ich sehr empfehlen, jedem ans Herz legen.
Die Circe von Ulysses, oder?
Genau. Ja, vielen Dank, Luca, dass du heute dir Zeit genommen hast für uns und uns so ausführlich über CMV berichtet hast. Aus einem total spannenden Blickwinkel, finde ich, weil du dich ja sehr intensiv damit beschäftigt hast oder immer noch beschäftigst. Also vielen, vielen Dank. Ich habe total viel dazugelernt. Es war sehr spannend.
Dankeschön.
Ja, von mir auch. Ganz vielen Dank.
Ja, nee, danke euch, für, dass ihr mich eingeladen habt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Schön. Und immer wieder gerne bin ich bei solchen Sachen dabei.
Super. Bis bald.
Gut. Tschüss. Dann bis bald.